Wie sieht so eine Welt aus? Ein bisschen was davon sehen wir vielleicht heute schon in der Welt wachsen und entstehen. Vieles davon ist noch Vision, Ausblick und der Untertitel ist Alles wird anders. Aber was wird da eigentlich anders? Manche stellen sich das ja so vor, wenn Gott herrscht, wenn das Reich Gottes da ist, dann haben wir alle so einen Heiligenschein über den Kopf, schweben auf Wolken, spielen Harfe und haben uns alle lieb. Ja? Oder wir verbringen den ganzen Tag auf Knien in der Kirche. Oder wir machen so christlich-Taliban-mäßig, ja, endlich wird das Gesetz durchgesetzt, was wir uns immer schon für richtig gehalten haben. Ist das das Reich Gottes, wenn alle endlich nach unserer Pfeife tanzen im Land? Ist das hier so der Gottesstaat auf Erden? Was wird eigentlich anders? Wir haben in den Predigten ein bisschen was schon davon gehört. Wir haben am Anfang des Jahres angefangen mit einer Predigt über Umkehr. Johannes den Täufer. Die Herrschaft Gottes fängt da an, wo Menschen sich aufmachen auf einen neuen, auf einen anderen Weg. Wir haben davon gehört, dass es mit Suchen und Finden zu tun hat, dass man ja Fragen ins Fragen kommen muss, ins Suchen kommen und dass man dann etwas Überraschendes findet. Wir haben davon gehört, dass es mit Wachstum zu tun hat, dass manchmal kleine Anfänge zu etwas echt Großem führen können, dass es manchmal mit Warten zu tun hat. Wir haben davon gehört, dass Gott sich da durchsetzt, wo das Böse in der Welt Überhand nimmt, dass er möchte, dass Kranke geheilt werden, dass Traurige getröstet werden, dass der Tod besiegt wird. Ich finde es toll, dass auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir viel in den Nachrichten hören aus Haiti, jetzt wieder immer weniger, das ist das CNN-Syndrom, die Not dort wird ja nicht besser, aber es ist langsam nicht mehr interessant für die Nachrichten. Aber ich wollte euch das nur mal zurückmelden, dass ihr als Christustreff in den letzten 2-3 Wochen etwa 3.700 Euro zusammengelegt habt. Wir haben das gestern überweisen können an so einen Verbund von christlichen Hilfsorganisationen. Ich glaube, das ist auch etwas von Reich Gottes. Oder dass die Steff aus unserem Vorbereitungsteam spontan in den Flieger gestiegen ist und mit Humanica dort sich einsetzt als Katastrophenhelferin. Das sind alles Kleinigkeiten, aber die alle gehören dazu, dass etwas anders wird in der Welt, wenn Gott die Herrschaft übernimmt, wenn Menschen nach neuen Regeln leben. Und heute geht es auch um eine Veränderung der Maßstäbe, nämlich die Frage, wie sähe unsere Welt eigentlich aus, wenn wir alle nach dem Prinzip der Vergebung leben würden und nicht dem Prinzip der Vergeltung. Wenn wir in einer Welt leben würden, in einer Gemeinde, einer Stadt, in der wir uns gegenseitig vergeben, in der wir nicht aufrechnen, anrechnen, sondern gnädig sind zueinander. Schuld erlassen, Schuld nicht festhalten. Und die Geschichte, die Jesus erzählt, hat etwas damit zu tun. Sie spielt eigentlich in der Welt des Abrechnens, der Welt der Abrechnung, der Finanzwelt. Aber dann gibt es plötzlich eine ungewöhnliche Wendung. Ich habe das mal aufgeteilt in Szenen, damit man sich das ein bisschen besser behalten kann, weil es ist ein langer Text. Erste Szene. Ein Herrscher wollte seine wirtschaftlichen Angelegenheiten mit seinen Untergebenen abrechnen. Gleich zu Anfang wurde einer zu ihm gebracht, dessen Schuld sich auf mehrere Millionen Silbermünzen angehäuft hatte. Da der Mann nichts hatte, womit er seine Schuld bezahlen konnte, befahl der Herrscher, dass er mitsamt seiner Frau und seinen Kindern und allem, was er besaß, noch nicht weiterblättern, verkauft würde, um damit die Schuld zu bezahlen. Wir machen mal nach jeder Szene eine kurze Pause, um uns das vorzustellen. Da kommt also dieser Herrscher in die Stadt, er rechnet ab mit seinen Untergebenen. Der eine kann das nicht bezahlen, diese Summe ist astronomisch hoch. Und was sagt der Herrscher? Er wird mitsamt seiner Frau und seinen Kindern und allem, was er besitzt, verkauft und damit die Schuld zu bezahlen. Was bleibt da für ein Gefühl am Ende von so einer Szene? Das ist die harte Realität. So brutal geht's manchmal zu in unserer Welt. So würden die Regeln funktionieren in der Finanzwelt. So gehen Herrscher miteinander um, so gehen Schuldner, also wie heißen eigentlich die Leute, die nicht Schuldner sind, sondern die andere, wo andere Schulden haben? Gläubiger. Ich habe den ganzen Tag nach dem Wort gesucht. So ist es. Also, Gläubiger. Es bleibt so ein Gefühl von Resignation. Aber die Geschichte geht überraschend weiter. Jetzt können wir die nächste Seite anschauen. Da fiel der Untergebene nieder, flehte ihn an und sagte, hab Geduld mit mir und ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herrscher wurde von Mitleid gegenüber diesem Untergebenen bewegt, ließ ihn frei und erließ ihm die gesamten Schulden. Was bleibt jetzt für ein Gefühl? Überraschung. Was ist das? Das hätte man nicht erwartet. Nicht nur, dass es einen Aufschub gibt. Nein, die ganzen Schulden werden erlassen. Wow, unglaublich. Freude, befreites Aufatmen. Aber wieder geht es überraschend weiter. Die nächste Szene. An anderer Stelle, deswegen zweiter Aufzug. Draußen vor dem Haus. Auf dem Weg hinaus begegnete der Mann einem anderen, der genau wie er ein Untergebener des Herrschers war. Dieser schuldete ihm 100 Silbermünzen. Deshalb ergriff er ihn am Hals, würgte ihn und sagte, gib mir sofort, was du mir schuldest. Hä? Kann das sein? Gerade noch die Riesenschuld erlassen, gerade noch befreit aufgeatmet und jetzt knauserig, engstirnig, brutal, er packt ihn am Hals. Erstaunen, Verständnislosigkeit. Die nächste Szene. Das kennen wir schon irgendwie. Da fiel sein Kollege nieder und bat ihn inständig, hab Geduld mit mir und ich werde es dir zurückzahlen. Aber das wollte er auf keinen Fall und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden zurückzahlte. Was bleibt als Gefühl? Abscheu, so ein Ekel, so eine Gemeinheit. Wie brutal, wie unfair. Und die nächste Szene. Als das die anderen Untergebenen mitbekamen, wurden sie sehr betrübt. Sie gingen zum Herrscher und berichteten ihm alles, was geschehen war. Was wird wohl jetzt passieren? Die nächste Szene. Darauf rief der Herrscher ihn wieder zu sich und sagte, du bist ein wirklich bösartiger Mensch. Ich habe dir deine gesamten Schulden erlassen, als du mich inständig um Mitleid gebeten hast. Wäre es nicht recht und billig, dass du auch deinem Kollegen seine Schuld erlässt, so wie ich es dir gegenüber getan habe? Was ist da für ein Gefühl im Raum? Es ist Ärger. Es ist Zorn. Aber es ist auch Enttäuschung und Schmerz bei diesem Herrscher, der sich gedacht hat, ich tue was Gutes, ich erlasse die Schuld, ich lasse den Menschen gehen, ich schenke ihm ein neues Leben. Und so geht das weiter? Was spricht da auch für eine Enttäuschung aus diesem Satz? Und deswegen kommt das Finale. Der Herrscher wurde richtig zornig und übergab ihn in die Hände der Folterer. Dort sollte er bleiben, bis er alles zurückgegeben hatte, was er schuldete. Das ist das Ende der Geschichte und Jesus fügt noch hinzu, genauso wird sich mein Vater, der über alles herrscht, auch euch gegenüber verhalten, wenn ihr nicht einander von Herzen vergebt, jeder seinem Bruder oder seiner Schwester. Soweit die Bildgeschichte, die Jesus erzählt. Es ist ja interessant, dass Jesus vor allen Dingen solche bildlichen Geschichten erzählt, um zu erklären, wie das ist, wenn Gott die Herrschaft übernimmt. Weil man es ganz schwer in dogmatischen Sätzen beschreiben kann und in logischen Formeln, sondern in Bildern, die etwas klar machen von dem, was da anders wird in der Welt Gottes oder worum es geht. Und heute geht es um diesen Zusammenhang von Schuld und Vergebung, aber auch von Freiheit und Unfreiheit, von Freiheit und Gefangenschaft. Um dieses Gleichnis von Jesus etwas besser zu verstehen, ist es gut, den Hintergrund zu verstehen, in dem es entstanden ist. Das ist ja oft so bei Texten aus der Bibel, dass wir ein bisschen in die Gedankenwelt und Denkwelt der Bibel einsteigen müssen, um zu verstehen, was da eigentlich wirklich gesagt wird. Unsere Art, die Bibel zu lesen, ist ja eher andersrum oft, dass wir denken, aha, hier haben wir so ein altes Buch und jetzt müssen wir gucken, was können wir da rausholen, um es in unserem Leben anzuwenden. Ja? Und manchmal denke ich, vielleicht sollten wir andersrum denken. Nicht, was können wir aus der Geschichte der Bibel herausholen und in unser Leben reinholen, sondern umgekehrt, wie können wir mit unserem Leben einsteigen in diese Geschichte, die in der Bibel erzählt wird. Wie können wir eintauchen in diese Welt der Bibel und auch in die große Geschichte, die Gott mit den Menschen erzählt und die da in der Bibel aufgeschrieben ist. Vielleicht geht es gar nicht darum, es aus dieser Welt herauszuholen, sondern dass wir uns teilmachen von dieser Geschichte Gottes. Oh, jetzt haben wir einen neuen Sound. Könnt ihr mich hören? Hinten, ganz hinten. Ah, gut, wunderbar. Also, deswegen ein kleiner Einblick in die Hintergründe. Die Welt der Bibel. Der Hintergrund dieses Gleichnisses, das sind vermutlich die jüdischen Herbstfeste. Ich zeige das Bild, oh, jetzt haben wir es schon hier, ist auch gut, genau. Dann im jüdischen Kalender, der ja schon sehr alt ist, der fängt eigentlich schon im Alten Testament an, in der Bibel und war auch in der Zeit Jesu schon da. Wir wissen nicht genau, wie ausgefeilt und eigentlich ist er bis heute der gleiche Kalender geblieben. Da sind viele Feiertage drin, die wir heute nicht mehr so haben und deswegen fehlt uns ja dieser Zusammenhang. Aber es ist manchmal ganz wichtig, ihn zu kennen und zu verstehen, weil Jesus seine Geschichten ja auch manchmal vor diesem Hintergrund erzählt. Das ist so, wie wenn du ein Weihnachtsgedicht hörst und in der Adventszeit, ja, aber weißt nicht, was Weihnachten ist. Dann wird dir ein bisschen was verloren gehen von der Atmosphäre, die da vielleicht herrscht und von dem, was gemeint ist. Also, was sind das für Feste? Zwei sind besonders wichtig. Ich habe sie mal mit hebräischem Namen hingeschrieben. Rosh Hashanah, das ist das Neujahrsfest. Das jüdische Jahr beginnt immer im Herbst. Das ist also so September, Oktober, das wandert so ein bisschen durchs Jahr. Rosh Hashanah ist das Neujahrsfest und dann 10 Tage später der Yom Kippur, der Versöhnungstag. Fangen wir mal mit dem Neujahrsfest an. Neujahr, das kennen wir auch von uns so ein bisschen, wenn es so Weihnachten vorbei ist und es geht auf Silvester zu, dann ist das so eine Zeit, wo man ein bisschen zur Besinnung kommt und anfängt zu überlegen, wie war das Jahr denn wohl, das Zurückliegende, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Die Unternehmen machen ihre Endabrechnung, die Vereine machen ihre Spendenabrechnung. Man versucht so ein bisschen Fazit zu ziehen, Endabrechnung. Und das ist im jüdischen Kalender in der Tat so, dass das Neujahrsfest ist der Tag der Abrechnung. Der Tag, an dem Gott an die Tür klopft und fragt, wie steht's um dein Leben? Was ist im letzten Jahr gelaufen? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Und in den Gleichnissen, die zur Zeit Jesu erzählt wurden, Jesus war ja nicht der einzige Lehrer zu der Zeit, es gab viele andere Rabbinen und die haben ähnliche Gleichnisse erzählt, ist diese Geschichte von dem König, der kommt, um mit seinen Knechten abzurechnen, eine sehr verbreitete Geschichte. Denn das ist die Geschichte darüber, was passiert eigentlich am Neujahrstag. Das ist der Tag, an dem der König kommt, um Abrechnung zu halten. Ein Gleichnis eines dieser Rabbinen. Womit ist diese Sache zu vergleichen? Mit einem König, der zu seinen Knechten sagte, geht hinaus und verkündigt in meinem ganzen Königreich, dass ich zu Gericht sitzen werde über Geldsachen. Jeder, der eine Rechtssache gegen seinen Bruder hat, kann in dieser Zeit zu mir kommen und ich werde ihm wohlgefällig richten. Danach aber werde ich noch einmal zu Gericht sitzen und dann über Fragen von Leben und Tod. Also hier gibt's zwei Ebenen der Abrechnung, genau wie in unserem Gleichnis. Das eine ist die Schuld zwischen Menschen, zwischen mir und meinem Nächsten. Das andere ist die Schuld zwischen mir und Gott, in diesem Gleichnis der König. Also das ist dieser Neujahrstag, an diesem Tag wird abgerechnet. Und weil dieser Tag ein Tag der Abrechnung ist, gibt es vorher einen Monat, Elul heißt er, ein Fastenmonat, an dem man so ein bisschen in sich geht. Und indem man versucht, so innerlich seine Rechnung aufzustellen. Sich Rechenschaft darüber zu geben, abzulegen. Was habe ich im letzten Jahr getan? Wem bin ich etwas schuldig geblieben? Wer ist mir etwas schuldig geblieben? Mit wem liege ich im Streit? Wo ist etwas schief in meinem Leben? Und wir haben das ja erlebt. Wir haben ja ein paar Jahre da in Jerusalem gelebt. Das ist eine erstaunliche Zeit, dass sogar die Leute, die an sich so sehr unreligiös sind, in dieser Zeit anfangen, sich Gedanken zu machen, dass sie anfangen, Briefe zu schreiben an Familienmitglieder, mit denen sie sich mal wieder versöhnen wollen, dass sie Anrufe tätigen, die schon lange mal dran waren, dass man sich entschuldigt bei seinem Nachbarn, da wo vielleicht irgendwie dicke Luft im Haus ist. Und dass in den Zeitungen, die an sich sonst nicht sehr religiös sind, da gibt's dann so nachdenkliche Leitartikel, wo die Leute drüber schreiben, was man als Gesellschaft vielleicht auch falsch gemacht hat, wo man den Armen etwas schuldig geblieben ist, wo man etwas ändern könnte. Das ist eine sehr spannende Zeit. Eine Zeit, wo man wirklich merkt, Leute gehen in sich und versuchen, Abrechnung zu halten. Weil sie wissen, es kommt der Tag, wo der König in der Tür steht, wo der König in die Stadt reitet und Abrechnung hält. Und wo wir alle vor ihm stehen mit den kleinen und größeren Schulden, die wir haben. Und deswegen sollte man versuchen, in dieser Zeit vorher, in diesem Monat, die Dinge untereinander zu klären und zu bereinigen mit seinen Nachbarn, was man bereinigen kann. Mich hat das immer fasziniert, weil in unserem Kalender, ja, wir haben sowas irgendwie nicht. So ein Fest oder so ein Monat, wo man das tut. Schade eigentlich. Am Ende dieses Monats kommt also das Neujahrsfest, wo man irgendwann sagt, irgendwann muss auch Schluss sein mit Rechnen. Jetzt trete ich so vor Gott, wie ich bin. Und ich weiß genau, ich habe nicht alles regeln können. Ich bin etwas schuldig geblieben. Es ist nicht alles ausgeräumt. Aber genau so stelle ich mich dem Urteil Gottes. Genau wissend, eigentlich reicht es nicht aus. Und dann, so sagt es die jüdische Tradition, werden drei Bücher aufgetan. Auch nochmal ein Zitat aus einer alten jüdischen Schrift. Rabbi Kruspedai sagte im Namen von Rabbi Yohanan, drei Bücher werden am Neujahrsfest aufgeschlagen. Eins für die völlig Gottlosen, eins für die völlig Frommen und eins für die dazwischen. Die völlig Frommen werden sofort zum Leben aufgeschrieben und besiegelt. Die völlig Gottlosen werden sofort zum Tod aufgeschrieben und besiegelt. Aber die Mittelmäßigen bleiben vom Neujahrstag bis zum Versöhnungstag, also 10 Tage später, in der Schwebe. Und wenn sie sich in dieser Zeit verdient machen, so werden sie zum Leben aufgeschrieben. Haben sie sich nicht verdient gemacht, so werden sie dann zum Tode aufgeschrieben. Also ihr versteht das System, drei Bücher, die total guten, die total schlechten und die dazwischen. Und jeder von uns weiß innerlich, okay, ich würde wahrscheinlich in dem mittleren Buch landen. Ja? Also gibt es nochmal 10 Tage Zeit. Erinnert ihr euch an den Knecht, der sagt, hab Geduld mit mir, gib mir noch ein bisschen Zeit, dann will ich dir alles zurückzahlen. Und das sind jetzt also diese 10 Tage, die heißen auch die 10 Tage des Zitterns oder die 10 Tage der Ehrfurcht, die 10 furchtbaren Tage oder auch die 10 spannenden Tage, die Zeit, in der man das Urteil noch wenden kann. Gibt es in der jüdischen Tradition auch verschiedene Wege. Einmal durch Gebet, dass ich wirklich zu Gott komme und sage, hey, es tut mir leid, ich bin viel schuldig geblieben, ich weiß das. Gebet durch Fasten, wo man seine Ernsthaftigkeit zeigt, dass man es wirklich ernst meint. Und auch dadurch, dass man seinen Mitmenschen Gutes tut. Dadurch kann man sozusagen noch zeigen, dass es einem ernst gemeint ist. Das ist so wie der Knecht, der aus dem Raum des Königs rausgeht und jetzt hätte er seinem Mitknecht da etwas Gutes tun können. Stattdessen hat er ihn gewürgt und ihm sein Geld auch noch abgeknöpft. Also das ist eine Zeit, wo man die Gegenwart Gottes besonders sucht. Und dann steht am Ende der Yom Kippur. Der große Versöhnungstag, der aber auch der große Gerichtstag ist. Der Tag, an dem Gott das endgültige Urteil fällt und an dem auch die Strafe vollstreckt wird. Und jetzt ist es spannend, dass in der Bibel schon gesagt wird, an diesem Yom Kippur, an diesem Versöhnungstag, wird die Strafe vollstreckt, aber auf eine interessante Weise. Denn da wird gesagt, im Tempel soll der Hohepriester 2 Böcke herbeibringen. Der eine Bock wird geopfert als ein Sündopfer für die Schuld des Volkes. Und der andere Bock, auf den legt der Hohepriester seine Hände. Und es wird symbolisch die ganze Schuld des Volkes auf diesen Bock übertragen. Und dann wird er mit der ganzen Sünde in die Wüste gejagt. Und der ihn da rausgebracht hat, der kommt wieder mit neuen weißen Kleidern. Und der Hohepriester wäscht sich und zieht neue weiße Kleider an. Und damit ist klar, die Sünde ist vergeben. Gott macht einen neuen Anfang. Und in Israel ist es auch so, an diesem Tag ist der totale Feiertag, es fahren keine Autos, die Straßen sind leer, die Leute haben weiße Kleider an und es ist so eine Mischung zwischen Ehrfurcht und Freude in der Luft, weil man weiß, Gott vergibt Schuld und er macht einen neuen Anfang. Das ist in der Bibel so angelegt, es war auch zur Zeit von Jesus so. Noch ein Gleichnis, das diesen Zusammenhang ein bisschen beschreibt. Ein Gleichnis von einer Stadt, die dem König eine Steuernachzahlung schuldig war. Und es ging der König hin, um sie einzutreiben. Als die Oberen der Stadt ihm 10 Meilen entgegengingen und vor ihm niederfielen, erließ der König ihnen 1/3 ihrer Steuerschuld. Als die Ratsherren der Stadt ihm 5 Meilen entgegengingen und ihm huldigten, erließ der König ihnen 1/3 ihrer Steuerschuld. Und als der König in die Stadt hineinkam, gingen ihm alle Einwohner der Stadt entgegen und huldigten ihm. Da sagte der König zu ihnen: Vorbei ist vorbei, von nun an beginnen wir eine neue Rechnung. Ebenso erlässt Gott, wenn Israel am Neujahrstag Buße tut, ihnen ein Drittel ihrer Sünden. Während der 10 Tage der Umkehr, wenn die Edelsten fasten, erlässt er ihnen einen Großteil ihrer Sünden. Und wenn dann am Versöhnungstag, wenn dann der Versöhnungstag kommt, fastet ganz Israel und Gott verzeiht ihnen alle Sünden. Gott sagt ihnen: Ich habe euch bereits erlassen, was geschehen ist. Von nun an werden eure Sünden neu gerechnet. So ist es also so, dass diese 3 Feste oder der Monat davor und die Feste einen so richtig mitnehmen auf einen Weg der Schuldvergebung. Man fängt an, im 1. Monat zu überlegen: Hey, was ist da in meinem Leben? Was gibt es da, was ich vielleicht bereinigen müsste mit Freunden, mit Verwandten, mit Arbeitskollegen, mit Chefs? Was gibt es auch in der großen Welt zwischen Ländern vielleicht an Ungerechtigkeit, die behoben werden könnte? Was ist da im Unreinen, was ich klären müsste? Man setzt sich hin, man schreibt Briefe, man schreibt E-Mails, man macht wichtige Telefonate, man knüpft an, wo irgendwie Beziehungen zerbrochen sind, wo Funkstille herrscht, und man versucht, das wieder hinzukriegen. Und dann kommt der nächste Schritt, dass man sich vor Gott stellt und sagt: So bin ich. Ich habe einiges bereinigen können, aber manches auch nicht. Ich bin so halb, ich bin dazwischen. Es gibt einiges, was ich nicht bereinigen konnte. So stehe ich mit meiner Schuld vor Gott und kann sie eigentlich nicht bezahlen. Und dann sagt Gott: Hey, ich habe Geduld mit dir. Suche mein Antlitz. Suche meine Gegenwart. Wenn du dich zu mir wendest, dann will ich mich zu dir wenden. Und so lädt Gott uns ein. Und dann gibt es ein anderes Gleichnis, wo gesagt wird: Gott steht in dieser Zeit an den Fenstern des Himmels und er hofft und wartet, dass alle zu ihm kommen, weil er will niemand verurteilen. Er will niemand bestrafen. Dann kann man sich aufmachen zu ihm. Und dann kommt dieser große Versöhnungstag, an dem Gott nochmal einlädt. Und dann gibt es dieses Angebot von dem Sündenbock, der geopfert wird, und dem anderen, der dann in die Wüste geschickt wird. Manchmal denke ich mir, es ist eigentlich schade, dass wir als Christen das nicht so haben, dass das in unserem Kalender nicht vorkommt. Für uns ist das ja irgendwie vorbei, weil wir haben keinen Tempel, wir haben keinen Sündenbock, wir haben keine Opfer mehr. Im Judentum übrigens auch.